Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Wie finde ich das richtige Mentorship? The Framework, Trademark Copyright. So treffen wir Entscheidungen in der Trainingsplanung.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast, Folge 95, me friendos. Und wir sind 5 Folgen weg von der großen Triple Digit, von der großen 100. Und wir wollen uns natürlich nicht lumpen lassen und in der 100. Jubiläumsfolge quasi auch etwas Besonderes machen und haben uns überlegt, dass wir ein kleines Angebot formulieren, euch unterbreiten. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ihr habt die Möglichkeit bis zum 10. November, das ist ein Montag, uns eure Trainingspläne einzuschicken und Lifts, die ihr gecheckt haben wollt. Dann kommt zur 100. Folge ein kleiner Videopodcast, in dem wir uns Pläne aussuchen, werden natürlich jetzt nicht unendlich viele werden, das wären so vielleicht 1-2 und dann zusätzlich nochmal so 1-2 Technikgeschichten und die gemeinsam anschauen, ein bisschen Input geben. Es wird quasi ein kleines Live-Coaching mit Video, Trainingsplan, Bewertung, Überarbeitungsvorschläge, so vielleicht. Und ihr seid herzlich eingeladen, uns dabei zu unterstützen, indem ihr eure Trainingspläne, Videos von Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, konkrete Fragen an uns stellt, an uns schickt und wir schauen uns das dann hier gemeinsam live im Podcast an.
Ja, also könnt ihr uns gerne zusammen oder getrennt schicken, wenn ihr ein Thema habt wie die Kniebeuge, oder ein bestimmtes Problem in eurem Plan, dann schickt uns gerne das genauso formuliert. Vielleicht läuft eure Kniebeuge nicht richtig oder ihr seid euch unsicher bei einer Sache, aber da ist immer gerne wichtig. Schickt uns Kontext drum, wie der Plan bis jetzt für euch funktioniert, was ihr für Probleme habt, ob sich die Bar zu schwer anfühlt, ob die Technik off ist und dann können wir uns auch gerne das spezifisch auf eine Sache angucken. Das hilft natürlich immer, wenn ihr uns dann Kontext gleich mitschickt und dann wird das, denke ich mal, eine spannende Auswertung und ein guter Vorgeschmack, wie es denn so zum Beispiel beim Coaching auch laufen könnte oder einfach mal ein anderer Input. Ich denke, das kann immer gut helfen.
Denke ich auch. Ich denke, es ist vielleicht für eher die Leute attraktiv, die jetzt aktuell nicht in einem Coaching sind, sondern vielleicht eher so gekaufte Pläne trainieren, wo dann halt auch kein Technikfeedback kommt, wo dann halt relativ wenig Möglichkeiten zur Anpassung sind. Genau, also wenn ihr euch da gerade wiederfindet in dieser Situation, dann nehmt es doch gerne in Anspruch, schickt uns eure Sachen, wir gucken es uns an, wir bearbeiten das gemeinsam. Wie gesagt, schickt den Kontext, damit wir das auch für uns ein bisschen einordnen können. Und ansonsten freuen wir uns einfach auf eine gute Zeit in der Folge und ja, können ja jetzt schon mal, achso ja, schickt uns am besten, würde ich sagen, auf Instagram. Ihr habt ja unsere Daten, die findet ihr in den Shownotes. Ansonsten maxi-producer, falk.incredible, birdgang.powerlifting. Da habt ihr den Zugang, da kommt es auf jeden Fall bei uns an.
Ja, gerne bei Dropbox oder Google Drive oder irgendwo den Plan oder Screenshot hochladen und die Videos entsprechend auch auf den Portalen oder auch auf YouTube und dann den Link am besten schicken. Ich würde jetzt nicht alles über Instagram schicken. Ich glaube, das wird ein bisschen, Instagram ist immer nicht mal so super dafür.
Ja, ansonsten haben wir ein turbulentes Wochenende hinter uns, eine turbulente Woche hinter uns und sind jetzt wieder hier im gewohnten Umfeld. Also ich bei mir zu Hause, du bei dir zu Hause, vor unseren jeweiligen Rechnern und mit unserem jeweiligen Equipment. Zum Glück, muss man sagen. Aber ja, hat alles geklappt. Wir sitzen wieder hier. Isa und ich waren in Frankreich zum Girl Power Tournament, also einem Invitational Meet. Alle, die dem BVDK-Account auf Instagram folgen, werden da schon die Highlights gesehen haben. Ich will mich kurz fassen und auch nochmal Props aussprechen an dich, Maxi, weil ich nach unserer Berlin Strength Experience nochmal die Game Day Strategie umgeändert habe und die Opener nochmal runtergesetzt, die Sprünge größer gewählt und auch den allgemeinen Approach ein bisschen geändert habe. Und es hat insgesamt ziemlich gut funktioniert. Damit bin ich sehr glücklich. Da möchte ich dir auch nochmal für den Input recht herzlich danken. Also, was dabei rumgekommen ist, sind 7,5 Kilo Total PR, also 507,5. Ich glaube, damit ist sie jetzt bei 544 Dots. Hat quasi knapp die 63er nicht gemacht. Also war ja kein Gewichtsklassenwettkampf, sondern alles auf GL-Points. Wir haben mal einen kleinen Cut-Approach versucht und festgestellt, dass das wahrscheinlich für die Zukunft der bessere Weg sein wird. Und ja, mit einer gefailten Bank, ansonsten einem 8 von 9 Wettkampf, war das Bank alles
gestänkert.
Ja, naja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ja, ich würde mich jetzt wahrscheinlich wieder in eine Spirale des Hasses begeben.
Ich fasse mal für dich zusammen, Bank war scheiße, Liftoff war scheiße. Und
ja, den
Liftoff, wohl den anderen auch so.
Ja, das muss man halt auch sagen. Also die Bank und das Feedback kam ja dieses Jahr schon zu den Europeans, war kompletter Müll. Es ist quasi die neue ATX-Bank in beschissen und die ATX-Bank ist schon beschissen. Aber die hat wenigstens Grip und die Maniac-Bank hat überhaupt keinen Grip. Also es ist, als hättest du da irgendwie Babypuder drüber geschüttet, du rutschst einfach runter, wenn du da Leg Drive gibst. Das heißt, du musst da auch unendlich viel Kreide auf den Rücken klatschen, dass da überhaupt was hält. Und also wirklich grausam. Ich kann es natürlich so aus der einen Perspektive verstehen, dass es immer ein bisschen blöd ist, finanziell sich nur mit Eliko oder Rogue einzulassen und man sich da dann die günstigere Variante sucht oder die ein bisschen verhandlungsbereiter ist. Und das scheint bei Maniac der Fall gewesen zu sein, aber meine Fresse. Also die waren ja vorher die hatten ja kurz vorher einen Vertrag mit Hansu und die Hansu-Bank ist richtig geil. Und nachdem aber Hansu aus dem Approval von der IPF rausgeflogen ist, und zwar in allen Belangen, musste halt ein neuer Vertrag aufgesetzt werden und dann ist Maniac geworden.
Ja, ich verstehe das nicht, wie das auf so einem Level passieren kann, dass die Sachen quasi noch überhaupt nicht ausgereift sind. Und das ist ja, wir reden ja nicht von Autos oder so, weißt du? Der muss ja nicht viel können, so eine blöde Bank. Also ich finde es schon traurig, wo man obviously merkt, dass es halt nicht mit guten Athleten einmal getestet worden ist oder mal ein paar Monate da irgendwo im Gym stand und dann Feedback eingeholt wurde, sondern einfach irgendein Scheiß zusammengebastelt wird, gesagt, wird schon passen und jetzt verkaufen wir das Ding für 5.000 Euro, aber es sind ja keine 10.000 Euro wie bei Leico, Schnäppchen. Und wir
das reden ist halt der einzige Unterschied,
Geld, ne? Wo du einen Kleinwagen kriegst, so also ein gebrauchtes Auto oder das ist schon krass.
Es ist
Qualität,
schon
wirklich irre. Games heutzutage.
Es ist schon wirklich irre. So insgesamt ist die Maniac-Kombo ja okay, aber die Bank ist halt wirklich schrottig. Find's, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass Hansu da raus ist. Hansu wäre ein super Partner gewesen für die IPF. Vielleicht ändert sich da in Zukunft nochmal was und ich hoffe einfach, fingers crossed, dass man das irgendwie wieder in den Griff kriegt. Dass die Athletinnen laut werden und sagen, hier, das ist wirklich absolute Rotzbank. Klar, gleiche Bedingungen für alle, aber gleich beschissen und wir wollen ja eigentlich auch Spaß haben bei den Wettkämpfen und uns nicht irgendwie Monate davor zu Hause auf eine Maniac-Bank legen müssen und erstmal feststellen, also
das ist
wie
genau
die Bank-Performance droppt.
Mit den Eliko-Teppichen. You had one job. Du sollst nicht drauf rutschen. So. Und dann werden da Teppiche für 300 Euro verkauft, die rutschen. Dann werden Bänke hergestellt, die eigentlich wirklich nicht viel können müssen. Also da mal jetzt die positiven Schwenk eingeleitet. Shoutout zu Strength Shop, wo man gemerkt hat, so bei der neuen Kombo, da hat sich mal jemand hingesetzt und Gedanken gemacht und ist ja wirklich keine Raketenwissenschaft, wo du hier irgendwie was weiß ich machen musst. Da wurde sich einfach mal hingesetzt, gesagt, hey, was kann man denn da geil machen? Und das finde ich eine geile Kombo rausgekommen. Also so kann man es machen. Und ja, damit wieder genug Equipment hier.
Die letzten Folgen aber, irgendwie sehr im Lichte des Equipment-Bashings, aber.
Das ist richtig, ja. Ist
richtig, so wie aber wir müssen unser Sprachrohr hier natürlich nutzen, um aufmerksam auf die Missstände im globalen Powerlifting zu machen. Aber ja, also kurz ums abzurappen, 7,5 Kilo PA. Es war stark. Ein super Wettkampf. Wir waren quasi in der Gewichtsklasse. Es waren 180 Gramm drüber. Das hätte man easy noch machen können. Wir wollten es jetzt nicht machen. Und ja, gibt sehr gute Perspektive auf die Zukunft. Das heißt, wir wissen jetzt, dass der Approach, den wir nach den Worlds gefahren sind, insgesamt sehr gut funktioniert. Daran wird festgehalten. Da werden Feinheiten jetzt getuned und dann.
Vor allen Dingen könnt ihr jetzt dran festhalten, ne? Das war ja auch einer der langen internationalen Wettkämpfe, wo man danach nicht erstmal wieder klarkommen muss, so nach dem Motto, sondern wo ihr anknüpfen könnt, was ja auch ein Riesenerfolg ist, ne? Wenn ihr jetzt sagt, hey, selber bessere Leistung abgerufen und danach halt noch fit.
Ja, das ist wirklich sowieso ein Gewinn. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben jetzt in relativ kurzen Abständen zwei Wettkämpfe hintereinander gemacht und davor ja auch noch die Bundesliga, die deutsche Meisterschaft, wir waren bei den Bench Worlds, also es war insgesamt schon relativ viel Wettkampfstress, aber wir haben es irgendwie gut geschafft, das zu managen und zu regeln, dass keiner dieser Wettkämpfe überladen hat und die Performance langfristig beeinträchtigt, sondern dass wir das alles gut in die Trainingsplanung einpflegen konnten und quasi jetzt über das Jahr wieder guten Progress gemacht haben und das ist das, was ich mir natürlich wünsche, für nicht nur für Isa, für alle meine Trainees und auch für mich, dass es gut läuft und dass ich das im Blick behalten kann. Also das hat tatsächlich gut geklappt. Und jetzt blicken wir auf eine kleine Offseason, dann ist für Isa nur noch die Europeans nächsten März und dann geht's wieder zu den Worlds. Und ja, für dich und mich ist jetzt in den nächsten Wochen immer noch ganz schön stressig, was Wettkämpfe angeht. Unsere jeweiligen LMs stehen an. Ich fahre zwischendurch nochmal nach Bremen, Shoutout an Max. Und ja, dann ist hier.
Wir überladen euch nicht mit Competition Feedback, jetzt langsam mal genug.
Ja, jetzt reicht's. Obwohl, das muss man ja sagen, also die LM ist ja für mich zumindest, ich denke für dich auch, eigentlich so das Wettkampf-Highlight des Jahres, so rein quantitativ, weil da ja sehr viele von mir mit starten und ich da quasi wirklich das ganze Wochenende am Coachen bin und arbeiten bin. Das ist für mich dann halt auch immer irgendwie ein kleines Highlight, da so viele Leute betreuen zu können. Macht schon Spaß, habe ich Bock drauf.
Wird auch mega cool, ja. So, wir haben jetzt auch selbst einiges noch neben dem Coaching zu tun, denn wir wollen ja immer besser werden. Und wir fangen jetzt beide ein Mentorship an über generell Anatomie, Biomechanik bei meinem Coach, beim lieben Lois.
Shoutout. King of Weighted, Lois war auch schon hier mit seinem Geschäftspartner Micha in
Folge 76, also wenn ihr damit reinhören wollt, Folge 76 mit King of Weighted, kriegt ihr da mal einen Einblick.
Genau, Lois ist ja so ein bisschen Coaching-Brain bei King of Weighted und ist dafür zuständig, hat sich jetzt in den letzten Monaten Gedanken darüber gemacht, wie man, oder wie er, ja, vielleicht so präzise sagen, wie er das Wissen, was er über die letzten Jahre Mentorships und Coaching-Erfahrung gesammelt hat, ein bisschen bündeln kann und weitergeben. Und wir sind da natürlich sehr, sehr glücklich, an diesem Projekt teilhaben zu dürfen mit ein paar anderen. Wir haben jetzt zweimal die Woche Mentorship-Calls, in denen wir ja eine allgemeine Anatomie, Biomechanik, Rehab, Prehab, Assessments und sowas durch und angehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr, noch ein bisschen was dazulernen zu können.
Ja, ich würde auch sagen, gibt ja vielleicht so böse Zungen, die behaupten, na, Biomechanik ganz unten auf der Liste oder ist nicht so relevant und ja, andere Leute krüppeln das hoch und werden auch stark. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen die fehlende Bridge, warum Leute in Anführungszeichen Talent haben oder in Anführungszeichen kein Talent, dass vieles davon auch Sachen sind, die man letztendlich korrigieren kann, wo man sich rausredet. Und was mir vor allen Dingen da ja sehr viel Begeisterung schafft, ist, dass man jetzt auch sehr viele erfolgreiche Coaches sieht, die sich genau in diesem Bereich spezialisiert haben. Also sagen wir mal, moderne Biomechanik und moderne einfach Bewegungstheorie und Anatomie. Ne? Mhm. Also da haben wir den Strong Ambition Coach Norman, der jetzt, ja, wo er halb Deutschland rüber wechselt. Und auch ein John Song zum Beispiel, der Gavin Aiden, wen haben wir jetzt noch gesehen beim Meet?
Was, Angelo Fortino?
Ach, ja, oder? Stimmt. Angelo, ja. Angelo Fortino und ein krassen
Double Fake Anthony McNaughton, auch noch coacht. Also der hat so im amerikanischen Powerlifting auf jeden Fall Top Dogs bei sich im Roster.
Stimmt, Anthony McNaughton, ja. Genau, und der hat sich halt auf dieselben Quellen berufen, also hier viel, was ursprünglich von Bill Hartman kam zum Beispiel und Zach Couples und genau, da steckt Lois sehr tief drin, hat das vor allen Dingen auch schon viel an Kraftathleten, ja, ich würde sagen, durchgetestet und verfeinert vor allen Dingen und ein bisschen zusammengefasst und geguckt, was hält dem Stand, wenn Leute sich 150 Kilo Dips umwerfen und keine Ahnung, 70 Kilo Muscle-Ups. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber wie viel. Und da die auch Kniebeugen drin haben, wird das sehr, sehr spannend, dafür mitzunehmen. Aber du bist ein bisschen overflown, hast du hier geschrieben in die Notiz. Ist alles ein bisschen viel, oder was?
Gar nicht so unbedingt für mich selber. Das ist jetzt das erste größere Mentorship, an dem ich teilnehme. Ansonsten waren es immer nur so einzelne Seminare und nichts so super Zusammenhängendes. Und nö, ich würde eher sagen, dass man in letzter Zeit auf den sozialen Medien, wie die jungen Leute das nennen, relativ viel in die Richtung bekommt. Also ich habe den Eindruck, dass sich viele in Anführungsstrichen anmaßen, in der Lage sein zu können, Mentorships zu geben über sehr umfassende und sehr spezielle Themen, die viel, viel Tiefgang erfordern und über, also viel Erfahrung, viel spezifisches Wissen. Und ich habe immer den Eindruck, dass man da auf der einen Seite so ein bisschen überfallen wird mit oder dass es einfach sehr, sehr viel ist. Also verschiedene Anbieter für diese Workshops. Und ja. Ich mich dann immer frage, aber das Thema hatten wir ja schon bei Quellen, wem kann man da denn trauen? Also wer ist denn da ein guter Ansprechpartner? Wie kann ich das erkennen? Und ja, also ich würde da einfach den Claim immer stark machen, dass man vielleicht versucht herauszufinden, wo haben die Leute, die jetzt solche Mentorships anbieten, ihr Wissen überhaupt her? Im Regelfall kann man das ja so ungefähr einordnen. Und gibt es da die Möglichkeit, vielleicht diese ursprüngliche Quelle, die genutzt haben, anzusprechen und das anzugehen? Hält man die Leute für kompetent? Wie sind die in den letzten Jahren in der Lage gewesen, das anzuwenden? Ich finde, sowas kann man eigentlich aus den Athleten, die Menschen betreuen, ganz gut ablesen. Und auch aus dem Content, den die liefern, sieht man das eigentlich ganz gut. Und ich finde, da wäre jetzt in unserem Fall das, was wir an Background-Knowledge über Lois haben, einfach auch aus deinem Coaching ist das alles sehr, sehr vertrauenswürdig. Aber wie siehst du das denn auch so auf das breite Angebot betrachtet?
Ja, also ich meine, leben und leben lassen und keiner hat die komplette Wahrheit inne. Und ich glaube, viele Sachen sind auch immer auf einem bestimmten Level anwendbar. Also, ne, macht man das für Anfänger, macht man das für Fortgeschrittene, macht man das für Coaches? Ich glaube, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist ja, also man formuliert ja nicht genau, wie krass man in der Materie drin ist und wie doll man das schon durchgeblickt hat. Und wenn man von irgendwo gelernt hat, ist ja meistens auch immer dahinterstehend, ich weiß es wahrscheinlich nicht so gut wie der es mir beigebracht hat. Ne? Also man hat wahrscheinlich nicht das komplette Wissen und keiner hat die komplette Erfahrung, der das schon 20 Jahre macht und immer wieder verfeinert hat. Oder vielleicht gibt es ein paar, aber das heißt, ich glaube, es ist alles immer so ein bisschen auf Leveln zu sehen, Relation, ohne dass man jetzt sagen muss, hey, ich mache das für Anfänger, ich mache das für Profis. Ich meine, wenn man sagt, ich mache das für Coaches, dann steckt da schon ein ganz schöner Claim hinter. Aber ja, ich fand auch wichtig, was du gesagt hast, ne? Dass man einfach fragt, woher wollen die das wissen und haben die gezeigt, dass die es können oder der oder die. Und ja, also ich denke mal, man hat dann auch gleich so ein, zwei, drei Leute im Kopf, über die man redet und manche, um das mal zu separieren, setzen sich halt hin und machen selber sehr viele Weiterbildungen und selber Mentorships und bilden sich weiter und andere sagen, ich bin jetzt krass. Ich meine, man muss ja auch sagen, also ich zum Beispiel mache jetzt auch noch nicht so lange Coaching, aber ich versuche mir halt wirklich überall Also ich orientiere mich halt an denen, die es können und die meiner Meinung nach die Besten in dem Fach sind und versuche halt so viel Quellen wie möglich zu bekommen, mir natürlich dann selber Gedanken zu machen, das einzuordnen und das dann auch weiterzudenken. Ich denke, das ist auch noch eine ganz große Sache, weil ja viele dieser, vor allen Dingen, wenn es jetzt um Biomechanik geht, kommen ja halt nicht aus dem Kraftsport. Deswegen freue ich mich da so cool, so sehr drüber, dass man mit Loister arbeiten kann, weil das halt schon vor allen Dingen so intensiv die letzten 3 Jahre sehr viele Mentorships, die er gemacht hat, die er mitunter noch sehr allgemein oder bewegungstechnisch sind, auch einfach an Kraftathleten erproben konnten, die halt auch ja hunderte von Kilos sich umhängen, Kniebeugen machen und das finde ich immer dann ja sehr gut und wichtig.
Ich finde das auch gerade für uns so interessant, weil Lois ist ja so an und für sich eher im Bereich Rehab, Prehab und Calisthenics. Streetlifting, Coaching, könnte man so sagen, oder? Der größere Ansprechpartner, und das ist ja jetzt nicht unbedingt unser Metier, so, also das Streetlifting, Calisthenics Geschichten, auch auf diesem One-Rep-Max-Level, ist ja zwar sehr ähnlich zu Powerlifting, aber gerade von der Übungsauswahl und auch von der Übungsbreite nochmal ein bisschen was anderes. Und bin ich sehr gespannt, ob wir da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen können, als wir ursprünglich erwarten und nicht nur, wir brechen das so rein auf Powerlifting runter, sondern kriegen da einfach noch einen etwas, Achtung, holistischeren cool. Überblick über Krafttraining, Krafttrainingscoaching. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ja, wir werden es sehen. Das geht für uns diese Woche Freitag los. Um dann ein bisschen Arbeit damit über die nächsten Monate. Das wird sehr cool. Das wird sehr inhaltsstark, hoffe ich. Und ja. Ich bin sehr gespannt. Ja,
ich muss auch sagen, man kann ja auch aus, also wenn's, wir haben ja da den Vorteil, ist klar, ist jetzt ein Dip keine Bench. Aber ich finde sogar, dass der noch mehr Schwächen zeigt in Bewegungsmustern, weil es halt noch anspruchsvoller ist von den, ich sag mal, Ranges of Motion vielleicht. Und ja, das dasselbe bei einem Muscle-Up oder Pull-Up. Da sind ja nochmal deutlich andere Muskeln zwar, aber natürlich der komplette Schulterblattbereich extrem gefordert. Und man sieht dann halt sehr genau, wie es funktioniert, wo Probleme sein können. Und genau, Kniebeugen haben die ja genauso drin. Aber ja, ich glaube auch generell Wissen über Anatomie hilft einfach beim Bodybuilding, also Bodybuilding-Aspekten im Powerlifting, bei Rehab-Sachen. Und ich merke jetzt auch, dass ich zum Beispiel hintere Schultern damals, als ich noch ein bisschen Bodybuilding gemacht habe, Muskelaufbau gemacht habe, eher trainiert, da habe ich auch richtig viel hintere Schulter trainiert, aber ich merke jetzt erst, wie gut man daran vorbei trainieren kann und wie sehr das hilft, wenn die auch ein bisschen trainiert ist für Ablage beim Beugen und auch generelle ja, Schulterpositionierung bei der Bank. Das hat dann meistens doch mehr Übertrag, als man denkt und mehr Sachen, die man da ableiten kann. Aber ich habe immer das Gefühl, man kann sich aus vielen Bereichen was mitnehmen.
Da stimme ich dir zu.
Eine Sache, die ich mir jetzt viel angeguckt habe, zum Beispiel in letzter Zeit, war von Norman der ganze Content. Ich fand es natürlich super, weil der hat einfach mal so immer dieselben Resources gedroppt, die ich hier immer nerve. Also er meinte, Data Driven Strength Podcast ist sein Lieblingspodcast und hier Greg Knuckles von Stronger by Science direkt ausgehauen. Jetzt hier, wie gesagt, Zach Couples, der ja war irgendwie sein Mentor direkt, der ja auch aus dieser ganzen Bill Hartman-Geschichte kommt und wo er aber auch gesagt hat, er musste das erstmal ein bisschen auswerten, gucken, wie viel ist da der Übertrag, dass man nicht zu tief da in sich verläuft in den Urwald der Anatomie und Optimierung und das finde ich auch super, super wichtig. Aber da habe ich auch noch ein paar entscheidende Denkanstöße bekommen und habe dann auch versucht, da Sachen weiterzudenken. Und wir arbeiten ja gerade an einem Framework quasi, wie man Entscheidungen Trademark. Über die Trainings Trademark, the Framework, wie man Entscheidungen für die Trainingsplanung trifft. Also ich arbeite das auch gerade noch aus mit Falk und wir werden da vielleicht auch mal was posten. Aber ich glaube, vieles ist so, ich habe mir das so gedacht und vielleicht klappt das ja. Ne? So fällt man halt viele Entscheidungen. Also vieles probieren, auch vielleicht mal einen großen Schwingen. Und ich habe auch gemerkt, dass wir haben uns ja sehr, sehr viele Pläne von den ja, so Top-Athleten und Top-Coaches angeguckt weil wir auch ein Gefühl dafür kriegen wollten, wie sehen so typische Pläne aus auf einem bestimmten Level und vor allen Dingen für bestimmte Hebel. Wie werden die Top-Profis super kleine Frauen mit Bankdrücken trainiert und wie werden die super Heavyweights beim Deadliften? Was sind da so typische Muster, die man wiedererkennt? Beziehungsweise, welche Extreme kann ein Plan annehmen und funktionieren? Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwann denkt man sich ja auch, okay, wir haben jetzt schon alles gesehen. Und klar sieht man manchmal was, wo man denkt, okay, habe ich jetzt in der Konstellation noch nicht gesehen, aber man verliert irgendwie so das Gefühl, dass es so eine Geheimwaffe gibt, ne? Oder diese eine Übung oder ja, dieses eine Protokoll, was dann viel überlegener sein soll.
Ja, also das Gefühl habe ich oft und ich habe auch oft das Gefühl, dass man sich Coaches anguckt, also das Gefühl hatte ich oft bei so Powerlifting Now, wenn wir uns Sean O'Rega, Marcellus Sachen angeguckt haben, gerade wenn es um die Frage nach Variationen geht, wie wähle ich welche Variationen aus, wofür, was, welcher Körpertyp ist quasi für meine Entscheidung relevant, ja. Mein Anstoß war da, genau das einfach mal rauszuarbeiten. Und da haben wir ja vor knapp einem halben Jahr, würde ich sagen, angefangen, uns ganz, ganz viel verschiedene Lifter-Typen anzugucken. Von kleine Frauen mit super Bankhebeln zu große Männer mit beschissenen Bankhebeln. Wie sieht deren, also einfach als Beispiel, wie sieht deren Trainingsplanung für die Bank aus, worauf kommt es da an, welche Assistenzen werden gewählt, welche Variationen werden gewählt und warum. Und das wollen wir jetzt alles mal so ein bisschen zusammen komprimieren, beziehungsweise so übersichtlich gestalten, dass man klar nachvollziehen kann, wann ich in welcher Situation eine bestimmte Entscheidung treffe, was die Grundlage dafür ist. Und ja, das ist jetzt quasi kurz gepitcht. The Framework, Trademark,
Copyright. Ja, ich glaube, das macht es ja auch aus letztendlich nicht, dass einer eine geheime Variation hat oder ein komisches Rap-Protokoll, was die Athleten so stark macht. Ich glaube, was halt die krassen Coaches auszeichnet, und das ist ja genau das, was du gerade meintest, ist dieses, für welches Problem nehme ich welche Variation, für welches Problem treffe ich welche Entscheidung im Plan und wie kriege ich auch raus, was das Problem ist. Das finde ich halt sehr interessant, da wollen wir jetzt immer systematischer vorgehen. Und ja, eine Frage, die jetzt immer so ein bisschen im Raum stand, und da möchte ich dir jetzt endlich mal meine Antwort pitchen, die da wo ich wirklich versucht habe, lange zu unterscheiden. Für mich immer dieses große Thema, müssen wir schwerer trainieren oder müssen wir mehr trainieren? Volumen oder Intensität, wie unterscheide ich das? Und dann teilt sich das natürlich in tausend Sachen auf. Also mache ich ein Topset rein? Mache ich die Durchschnittsintensität höher? Mache ich mehr Volumen an dem einen Tag? Mache ich mehr Volumen an dem anderen Tag? Mache ich mehr Volumen mit der Variation? Und das sind ja Sachen, die man alles machen kann. Ich würde sagen, viel war bis jetzt immer so ein bisschen ausprobieren. Oder klar, man versucht so, sich rauszufragen, aber ich wollte diesen Fragenprozess mal systematisieren, dass man wirklich ja, einen großen Entscheidungsbaum hat. Wenn das ist, frage ich das. Wenn das ist, frage ich das. Und dann kommt man zu einer Antwort, was denn zumindest die erste Anlaufstelle ist. Und jetzt haben wir so ein klassisches Beispiel. Ein Athlet hat einen Secondary Day, der performt so meh, und der hat einen Primary Day, der performt so auch meh, und der Topset performt auch nicht. Jetzt ist immer die Frage, was ändere ich? Muss ich den Secondary Day mehr machen? Muss ich den Secondary Day schwerer machen? Muss ich den Primary Day mehr machen? Muss ich den Primary Day schwerer machen? Muss ich mehr Topsätze machen? So, das war immer meine Herangehensweise. Hast du bis jetzt schon immer so ein Approach, so ein Framework, wie du da rangehen würdest?
Ja, also mal sehr ähnlich. Also, deshalb sitze ich hier und nicke. Was für mich immer so relevant war, gerade mit Blick auf so Primary Days, also man muss ja sagen, wir sind ja, oder ich zumindest, ich glaube du auch, ich will noch nicht übergriffig sein und für dich mitsprechen, aber wir sind ja schon sehr Primary Day fokussiert.
Ich greife rüber.
Sind ja schon sehr Primary Day fokussiert, also unser Ziel in der Trainingsplanung ist, wie performt der Primary Day in der Woche, das ist so der Indikator für wie läuft das Training generell. Natürlich schaut man sich auch die Secondary Movements und Assistenzen an, das ist keine Frage, aber am Ende muss man sich, glaube ich, die große relevante Frage stellen, worauf kommt es an im Wettkampf, nämlich auf den Primary Comp Lift, der muss performen, Und wie kriege ich es hin, dass der performt? So, das ist die große Frage. Und was mir immer so im ersten Impuls, wenn der Primary Day nicht performt, eingefallen ist, naja, okay, was macht denn der Secondary Day dafür? Hm. Also was habe ich für einen Secondary? Denn im Regelfall trainiere ich ja den Primary nur einmal in der Woche. Dass der jetzt so den super Übertrag von der letzten Woche bekommt, sind wir ja eigentlich in der Trainingsplanung schon ein bisschen von weg, sondern wie gestalte ich die Sessions dazwischen, damit der Tag, auf den es für mich ankommt, gut performt. So, und das macht den Secondary Day nicht weniger wichtig als den Primary Day, aber sollte halt schon supplementär dafür sein, dass der Primary Day performt. Und deshalb wandert dann mein Blick immer auf solche Variationstage und dann für mich immer die Frage, was habe ich da für Variationen, warum habe ich die, wie mit wie viel Volumen, mit wie viel Intensität gehe ich daran und nächste Frage, mit welchem Abstand zum Primary Day schreibe ich den in die Woche. So, denn es kann, und da werfe ich jetzt wieder einen neuen Faktor mit rein, wenn ich einen Primary Day an einem Sonntag habe von mir aus, an dem ich beuge und ich habe meinen Secondary Day an einem Dienstag beispielsweise oder an einem Mittwoch, dann ist der Abstand zum Primary Tag relativ groß. Das kann unter Umständen bei, möglicherweise ist einfach nur mal ne, ein grobes Beispiel, bei sehr schweren, großen Athleten kann das sinnvoll sein, die insgesamt sehr viel Gewicht bewegen, dass die einfach Zeit brauchen zwischen ihren Beuge-Sessions, um sich ein bisschen zu erholen. Dann hast du aber andere, technisch sehr gute zum Beispiel, bei denen man im Regelfall den Secondary Day ein bisschen näher ranholen kann, einfach um diese oder Technik muss. Oder muss, ja, diese Technik und Intensitätsexposure zu haben, damit die sich am Primary-Tag nicht ja untrainiert fühlen. Also das ist ja beispielsweise ein Parameter, nach dem man schaut, wenn man Feedback abfragt und wenn man hört, naja, irgendwie Walkout hat sich ein bisschen angefühlt und es war alles ein bisschen träge und schlaff und ich habe irgendwie nicht, hatte irgendwie keine Spannung und es hat sich alles so ungeübt und rostig angefühlt, dann weiß man eigentlich schon, dass wahrscheinlich die Übung, also die unmittelbare Zeit zwischen wann habe ich diese Übung oder eine Übungsvariation davon das letzte Mal gemacht, möglicherweise zu weit weg ist. Ja, das nur mal als Beispiel von welcher Art von Entscheidungsfindung sind wir als Powerlifting Coaches ausgesetzt und das wollen wir ja mit dem Framework Trademark Copyright ein bisschen einfangen.
Ich glaube, ich würde noch mal einen Schritt quasi davor gehen und noch mal erklären, warum dieser Fokus auf den Primary Day so berechtigt vielleicht ist. Das habe ich nämlich witzigerweise hat uns ja damals Pavel den auch Sportwissenschaftler ist es einfach, ne? Also Mladen Jovanovic ist Schaut. Ein, ich würde sagen, ne, Sportwissenschaftler. Also ich habe ja sein Buch geholt und es ist schon sehr einerseits extrem trainingstheoretisch, also sehr viel Philosophie, wie setze ich einen Plan auf, wie löse ich generell ein Problem, ein Bewegungsapparat, was kann ich annehmen, was nicht. Also da geht es mitunter sehr theoretisch um Konzepte. Und auf der anderen Seite merkt man dann schon sehr viel von, wie gestalte ich Training halt mit 30 Leuten gleichzeitig, also so Schul- oder Mannschaftstraining, bis hoch dann zu generellen Protokollen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr interessant und vor allem, wie werde ich das dann aus? Aber ein großer Bereich, ich weiß nicht, ist es sogar der Subtitle, da geht es um Agile Periodization und warum er da diese Kombination aus Bottom-up und Top-Down macht, aber sich das Top-Down eher aus dem Bottom-Up auch ergibt. Das habe ich jetzt wieder gefunden bei dem Norman hier von Strong Ambition, dass der auch ein Verfechter ist von diesem Bottom-Up-Approach. Und das ist quasi so, eigentlich ist es das, was wir machen und so ein bisschen das Gegenteil von dieser langfristigen Linear Periodization. Weil man könnte jetzt ja sagen, warum muss denn der Primary immer performen? Es kann doch wirklich sein, dass ich mich in der einen Phase vorbereite und dann in der nächsten Phase vom Wettkampf, dass da es nur darum geht, da muss doch nur der Single wirklich performen. Und das stimmt auch total, der muss nur da performen. Das Argument, warum man sich von dieser Linear Periodization mitunter verabschiedet und eher diese Agile Periodization benutzt oder dieses, sag ich mal, an die Philosophie rangeht, begründet sich daraus, dass man sagt, es gibt zwei Sachen, die man nicht vorhersagen kann. Das war die Grundaussage. Einmal die Zukunft und wie der menschliche Körper reagiert. Und das fand ich eine richtig geile Aussage, weil ich glaube, da kann jeder mit relaten. Du bist nicht derselbe Athlet, der du in einem halben Jahr bist. Du hast nicht dieselben Probleme. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Also A, Lebensumstände, und B, aber auch, wie sich dein Körper verändert, wenn er stärker wird, wenn er bestimmte Schwachstellen angeht und so weiter und so fort. Ob bestimmte Sachen funktionieren. Und da setzt dieses Agile Periodization, das ist irgendwie aus der Informatik, dass man versucht, ein minimales Programm zu schaffen, was erstmal sich immer wieder testet. In unserem Fall mit einem Topsatz, wo man immer über die Zeit ein bisschen guckt, funktioniert diese Anpassung und sich dann entsprechend pragmatisch im Moment guckt, wie kann ich erstmal diese Probleme beheben. Das heißt, Topsatz funktioniert nicht. Warum funktioniert der nicht? Keine Ahnung. Hüftstreckung beim Deadlift. Dann gehen wir die Hüftstreckung an, gucken, verbessert sich das, funktioniert das. Man stellt quasi eine These auf und guckt im Moment, ob das funktioniert. Und es ist halt ein kurzfristiger Plan. Daraus ergibt sich dann eher die langfristige Planung, die aber dann immer flexibler bleibt. Und es ist halt aus diesem Problem entstanden, dass Leute sagen, okay, wir machen ein Off-Season-Protokoll, dann machen wir eine Wettkampfvorbereitung, dann machen wir einen Wettkampf und dann gucken wir, ob das geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, hat man aber 6 Monate verschwendet. Und die Frage ist auch in den 6 Monaten, was hat denn gerade geklappt und was nicht? Also man sagt hier beim Powerlifting, dass diese Annahme, die man vielleicht beim Spielsport hat, okay, hier, der braucht mehr Muskelmasse, wir lassen den Hypertrophie ballern und dann wissen wir, der wird eine Hypertrophieanpassung haben, wenn er genug frisst. Das kann man im Powerlifting nicht so sagen, weil es da schon sehr fortgeschritten ist. Wir haben nur eigentlich so 2 Qualitäten, die wir größtenteils trainieren oder 3, die aber alle sehr interlinkt sind und die sich halt an einem bestimmten Level sehr schnell ändern können und die auch eigentlich immer da sein müssen und auch sehr schnell verloren gehen. Die können wir dann, wir haben auch nicht wie einen Footballspieler ein halbes Jahr Offseason und dann Season, wo wir irgendwie jedes Wochenende einen Wettkampf haben. So. Ne? Und deswegen ist dieser Approach da, wir nehmen eben nicht an, dass ein bestimmtes Protokoll funktioniert, sondern wir gucken, ob das Protokoll funktioniert und wir gucken auch, wie lange das funktioniert und vielleicht werden andere Sachen auf einmal relevant. Ja, deswegen eher dieser Approach, was ich da auch praktisch sehr, was ich da noch nie gesehen habe als Argument, man kann ja einen Work-Capacity-Block machen oder einen High-Rep-Block, sagen wir mal 5er bis 10er, um zu sagen, hey, danach wissen wir, wird die Performance von Triples, wenn wir die danach machen, und Singles durch die Decke gehen. Nicht für immer, aber genau diese Periode, die es braucht für den Wettkampf, um zu performen. Und wir können dann vielleicht noch genau die Adaption halten, die wir brauchen. Das können wir nicht ewig machen danach mit Triples und Doubles und Singles. Aber danach wird es extrem gut funktionieren. Sagen wir mal, selbst diese Annahme stimmt. Man weiß es halt vorher nicht, es sei denn, man hat schon 3-mal getestet. Und dann ist immer die Frage, ob das halt dauerhaft klappt. Was macht man denn, wenn man nach diesem Work-Capacity-Block mal 2 Wochen krank wird? Dann ist eigentlich alles, was man gemacht hat, zu diesem Zeitpunkt wieder verflogen und man muss entweder von vorne anfangen oder man hat halt diese Anpassung nicht, die man eigentlich brauchte, damit der nächste Block funktioniert. Das heißt, es ist halt sehr, sehr anfällig, würde ich sagen, und auch sehr unvorhersehbar und das will man halt korrigieren, wenn man mehrere Qualitäten auf einmal trainiert und das checkt. Und deswegen ist es so wichtig, ob der Primary Day performt. Und das machen ja sehr, sehr viele Coaches jetzt mittlerweile so. Also es ist ja wirklich eine etablierte Strategie.
Ich muss noch gerade mal überlegen. Ich habe letztens, glaube ich, auch in wieder bei unseren Kollegen vom Barbells and BS, aber ich bin mir gerade nicht sicher, dazu auch genau sowas gehört. Aber ich kann auch nicht mehr genau sagen, wer das war, wo sich dieser Primary Day Fokus, da wurde das so sehr stark kritisiert. Und auch irgendwie für meine Begriffe zumindest ziemlich falsch gedeutet, weil das dann so klang wie, naja, wir gucken nur, dass wir einen Primary Day haben, was weiß ich, komm Squat Single einmal in der Woche und da kommen jede Woche 10 Kilo drauf und der Rest ist eigentlich egal und wird nur so läppisch dahin trainiert. Und ich finde, das ist, gerade wenn du dir halt so Top-Coaches anhörst, die in solchen Podcasts sitzen und dann sowas sagen, ich glaube, da fehlt dann einfach wirklich so grundlegendes Verständnis und das ist sehr, sehr viel einfach biased, wenn man in so eine Kritik geht und sehr wenig damit auseinandergesetzt, was eigentlich der Inhalt dieser Art von Trainingsplanung ist. Denn, wie ich ja vorhin schon versucht habe zu erläutern, der Secondary-Tag in einem Primary Day orientierten Training ist nicht weniger wichtig. So, der ist dafür da, dass der Primary Day performt, aber muss halt trotzdem zu seinen Ansprüchen durchgeführt und geplant werden, damit das eben stattfindet, weil dann kommen wir in eine Bredouille eigentlich. Wenn ich nur den Primary-Tag pushe, werde ich ja auch keinen Progress machen. Vielleicht so für ein, zwei Blöcke. Aber dann fehlt ja einfach an allen Ecken und Enden Exposure. Also sowohl Hypertrophie als auch Intensität ist dann nicht da, damit eben langfristig dieser Progress gewährleistet werden kann. Und da finde ich es dann immer schade, wenn man sich, ich glaube, es war Mike Tushira oder Jason Trampley, wenn sich dann solche Leute in die Podcasts setzen und sagen, ja, das ist alles Schwachsinn und die haben es. Das ist jetzt hier so ein Trend und dann...
Klingt nicht nach Mike Tushira, aber...
Findest du?
Ja, also ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dieses Strohmann-Argumente, ne? Dass man immer versucht, die andere, weiß ich nicht, Theorie, Meinung, wie auch immer, in einem möglichst schlechtesten Variation darzustellen, wie man es quasi ja verarschen kann, sage ich jetzt mal, ne? Ach so, dann gebe ich jetzt mir nur für einen Satz Mühe und dann scheiße ich auf alles andere. Und ich denke mal so, wenn du, also ich finde das so lächerlich, weil wenn du jemand, also ich mein, nicht im Sinne von unabwegig, weil das ist ja definitiv ein Problem, was ich auch bei vielen meinen Athleten dann auch bemerkt habe, vielleicht auch bei mir selbst, dass man zu viel Fokus sitzt, jedes Mal diesen PR zu erzwingen, dass man das nicht als Monitoring-Tool nutzt, sondern als, ich muss mir jetzt beweisen, dass ich Fortschritt gemacht habe und dass dann eigentlich alles sich darum dreht, diesen Topsatz quasi zum Performen zu bringen, auch mit Hype und Adrenalin. Und wenn die Backoffs danach, die schwersten Backoffs alle dann weniger sind oder man dann da reinscheißt quasi, dann ist das quasi okay. Wo ich mir denke, das wäre dann natürlich ein Problem. Aber wenn jemand seinen Secondary Day nicht ernst nimmt oder Backoffs nicht ernst nimmt, dann ist das definitiv ein Problem. Aber ich finde das auch ein bisschen, ja, also ich kenne wenige, die dann nicht nach einem geilen Single noch nicht auch noch versuchen, bei dem Backoffs einen rauszuhauen, muss ich mal ehrlich sagen. Also das ist dann eher ein Athletenproblem, würde ich sagen, oder generell ein Kommunikationsproblem, wie Coaching auszusehen hat oder ne, Individualproblem, sagen wir jetzt mal so. Ich denke, es gibt bei allem Vorteile und Nachteile, man muss immer so bei auf diesem Spektrum was finden, wo man sich wohlfühlt, so mit den Risiken und also mit den Vorteilen und Nachteilen. Ne? Alles hat Vorteile und Nachteile und irgendwo in der Mitte liegt dann die Wahrheit. Vielleicht mal zur einen Seite, vielleicht mal zur anderen. Genau. So, jetzt wollte ich dir aber meine geniale Eingebung pitchen, wie man rausfindet, was man jetzt verändert. Secondary Day, Volumen, Intensität, Primary Day, Backoffs, Volumen, Intensität, Topsatz, mehr davon, schwerer die Topsätze, was weiß ich. Und ja, wir müssen natürlich viele Vorannahmen dafür erstmal durchgehen. Und das ist natürlich, was du schon gesagt hast, der Abstand und die Reihenfolge muss einfach stimmen. Bevor das nicht stimmt und optimiert ist und man nicht ausgeschlossen hat, es liegt ja in den Abständen, können wir so viel Volumen erhöhen und Intensitäten erhöhen, wie wir wollen. Wir machen dann erstmal nicht das, was der einfachste Schritt wäre. Und darum geht es ja generell, weil man kann wahrscheinlich Probleme durch 5 verschiedene Varianten lösen. Die Frage ist immer, bei welchem schaffe ich es mit dem wenigsten Aufwand? Ne? Und wie vermeide ich, dass ich bei dem einen 5-mal so viel mache, obwohl ich woanders vielleicht nur einen Satz mehr gebraucht hätte und dann funktioniert das. Das wollen wir irgendwie rausfinden. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass man nicht ermüdet sein darf in den Sessions, beziehungsweise dass man wissen muss, wenn Ermüdung das Problem ist. Und wenn man diese beiden Sachen rausgeruled hat, was ja schon nicht leicht ist, und deswegen bleibt es auch wahrscheinlich so ein bisschen diese Logik ein bisschen verschlossen, habe ich mir folgende Überlegung gemacht. Wenn ich mich frage, soll ich die Intensität oder das Volumen erhöhen, vor allen Dingen jetzt an einem Secondary, Primary oder bei den Topsätzen, ist mir ein Konzept, was wir hier besprochen haben, eingefallen, was mir dann so ein bisschen die Lösung gegeben hat. Und zwar war das die Diskussion, wo wir gesagt haben, in dieser einen Coaching-Schule, wir machen eigentlich nur alles dafür, also Hypertrophie, Techniksätze, die Idee ist dahinter, das ist alles nur dafür da, um so viele Sätze mit 90% zu machen, wie es geht. Ich glaube, es war eher im Gewichtheben, ne? Weil das dann eigentlich den einzigen echten Übertrag hat. Wenn diese 90%-Sätze nicht da sind, dann haben wir keinen, dann können wir den anderen Kram machen, aber das bringt halt nichts für den schweren Single dann beim Weightlifting. Ich denke, das Problem gibt es auch eindeutig beim Kraft-3-Kampf. Weil wir kennen alle das Beispiel, du kannst so viele Zehner machen, wie du willst. Wenn du nur Zehner machst und dein Single, ne, den du ja stark machen willst, sag mal, du hast einen Single-Topset, ansonsten machst du nur Zehner. Dann wirst du einen Punkt erleben, wo die Zehner immer stärker werden und mit dem Single gar nichts passiert. beziehungsweise der durch die Ermüdung, wie gesagt, noch abkackt. Das heißt, es gibt ja wirklich diese Intensity Gap irgendwann, dass deine Sätze keinen Übertrag mehr haben. Heißt das jetzt, man sollte nie 10er machen, weil dasselbe Argument könnte man vielleicht auch über 8 oder 7er machen? Nee. Das hat seinen Sinn, wenn wir dadurch mehr von diesen, in dem vorherigen Beispiel 90% Sätzen machen können. In unserem Beispiel sind das vielleicht 80% Sätze. Das heißt, wenn wir einen Secondary Day haben, der zum Beispiel Technique-Work hat oder leichtes Volumen, wodurch die schweren Backoff-Sätze dann besser performen am Primary Day, die dann wiederum das Topset stärker machen, dann hat das einen Sinn. Und so sehe ich mittlerweile immer mehr diese Secondary-Tertiary-Day-Debatte. Wollen wir hier einen direkten Stimulus setzen oder wollen wir dann nur die nächste Intensity-Range quasi voranbringen, weil wir könnten natürlich auch sagen, ja, scheiß doch auf den ganzen Kack, warum machen wir denn nicht einfach unendlich, ich sag mal, bei Powerlifting ist es vielleicht 90%, sagen wir mal, das sind so 80-85% dieser sehr, sehr effektiven Sätze, warum machen wir denn nicht einfach unendlich Sätze in dieser Rep-Range und unendlich Reps in dieser Rep-Range? Ja, weil es halt todesermüdend ist. Und es macht halt mehr Sinn, vielleicht 5% weniger am Secondary zu machen, dadurch pushen wir diese 85% Sätze genauso, ohne, ja, und können es halt recovern. Das ist wahrscheinlich das Ding. Wir können nicht nur Triples machen und glauben, wir schaffen dann die kritische Volumen und wir können die dann verbessern dadurch, um halt den Single zu verbessern. Und dafür sind halt diese niedrigen Prozentsätze da. Es ist quasi so ein Risk-Reward Analyse.
Hätte ich auch gesagt, ja.
Und wie man entscheidet, wovon jetzt mehr, weil es gibt natürlich, wenn du kannst ja halt 1000 geile Techniksätze machen, dein Secondary läuft perfekt, aber wenn du nur einen Satz Backoff hast, dann ist ja eindeutig das Problem, dass da zu wenig von ist, ne? Andersrum, wenn du halt 10er an deinem Secondary Day machst und dann an deinem Primary Day deinen Topsatz und Doubles, dann fehlt da vielleicht irgendwo eine Lücke. Also dann ist da einfach eine Lücke, ne? So, mein Konzept, wie ich jetzt überlegt habe, wo man ansetzt, ist so ein bisschen rückwärtsgehend und die Theorie, dass du am meisten Auswirkungen hast in derselben Intensity Range, weil, also das wäre jetzt meine Frage, wenn du 6er trainierst, was profitiert am meisten von? Was wird sich am stärksten verbessern?
Naja, deine Sechser werden ja besser.
Genau. Und mit der Idee bin ich rangegangen, so ein bisschen per Ausschlussverfahren rauszufinden, an welchem Tag gerade das Problem liegt und welches Problem das ist. Und zwar, sagen wir mal, dein Topsatz performt nicht, ne? Dann wäre die Frage, bis zu welcher Anpassung siehst du dieses Problem? Das heißt, wenn deine schweren Backoffs am Primary, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, du hast deine schweren Backoffs am Primary, wenn die sich auch nicht verbessern, dann würde ich wieder einen Schritt zurückgehen. Wie sieht es denn an deinem Secondary Day aus? Sagen wir mal, dein Secondary Day, der läuft richtig gut. Da machst du vielleicht die Sechser, ja? Sagen wir mal, du machst Sechser am Secondary, du machst Triples am Primary nach dem Topsatz und der Topsatz geht nicht voran. Dann sagst du, okay, die Triples gehen aber auch nicht voran. Dann würde ich rückwärtsgehend am Secondary Day gucken und sagen wir mal, der Secondary Day läuft richtig gut. Das sind die Sechser können wir pushen, aber das kommt irgendwie nicht an. Dann wäre meine Antwort nicht, ja, lass mal mehr Volumen am Primary machen mit den Triples oder lass mal die Triples noch schwerer machen. Ich glaube, dann ist das Problem eher erstmal, also das könnte das Problem auch lösen, aber wie wir gerade merken, wir pushen gerade die Sechser, die laufen richtig gut, aber die bringen uns quasi gar nichts. Dann wäre mein Approach erstmal zu sagen, können wir diesen Secondary Day schwerer machen? Und oder sind die quasi zu weit weg? Das würde sich dann nicht lohnen. Dann müssen wir vielleicht da einen Topsatz integrieren, um mehr Intensität drin zu bekommen. Aber diese Intensität von den Sechsern scheint sich nicht auf die Triples zu übertragen. Und dann sind die so ein bisschen, ich will nicht sagen nutzlos, aber sie erfüllen halt ihren Zweck nicht. Und bevor wir da woanders was regeln, können wir da ja erstmal wieder Platz schaffen und da effektivere Sätze machen. Heißt, wir machen da vielleicht 5er. Anderes um das Beispiel, sagen wir mal, der Secondary Day geht auch nicht voran, also es geht gar nichts voran. Mhm. Dann würde ich mich erstmal fragen, dann würde ich mir erstmal diesen Secondary Day angucken und da vielleicht mehr Volumen machen. Weil das Erste, was ich erwarten würde, wenn ich bestimmte Anzahl an Sechser werde, ist, dass wenigstens erstmal die Sechser stärker werden. Und wenn die Sechser nicht mal stärker werden, wie sollen sie denn dann die Triples besser machen? Und wie sollen die dann den Single besser machen? Also, dass man immer rückwärts durchgeht, mache ich in der Intensitätsstufe Progress. Wenn ich in der niedrigsten keinen Progress mache, dann sollte ich davon vielleicht erstmal ein bisschen mehr machen. Und dann gucken, ob es sich dann überträgt. Wenn ich da Progress mache, gucke ich bei meiner nächsten Intensitätsstufe, kommt das an? Wenn es nicht ankommt, muss ich die halt schwerer machen, diese darunterliegende Intensitätsstufe. Und wenn es dann ankommt, werden auch die Triples stärker. wenn dann der Topsatz immer noch keinen Fortschritt macht, muss ich vielleicht die Triples stärker machen. Wenn sich das nicht, wenn das nicht feasible ist bei Triples, die sind ja dann schon sehr schwer, ist halt die Frage, sollte ich dann vielleicht mehr Topsätze machen? Und so quasi so eine rückwärtsgewandte oder so ein Ausschlussverfahren, so würde ich da jetzt mittlerweile vorgehen und das vielleicht auch so anlegen. Ich weiß nicht, macht das Sinn?
Ja, ja.
Du, are you following me, Falk? Are you following me?
Shoutout, Dominik. I'm following you und ich, also wir haben es ja schon mal ein paar Mal besprochen und ich bin da ganz bei dir. Ich finde, muss ich mir ja mal kurz auf die Schulter klopfen, ich glaube, ich habe da ein ganz gutes System entwickelt mittlerweile, einfach was die Wochenplanung angeht, das relativ sicher funktioniert. Ja, also die Komponenten Volumen und Intensität irgendwie zusammenzuführen, erfordert einfach ein gewisses Beobachtungskönnen, ja, und ich finde das, was wir jetzt bei Norman zum Beispiel mitbekommen haben, ist, dass das tatsächlich unerlässlich ist.
Ja.
Also die Frage danach, was, also in welcher Range mache ich welchen Progress, wie überträgt sich das auf eine möglicherweise andere Range und wie überträgt sich das auf den Single, der ja am Ende das ist, was wir trainieren wollen. Und wie kriege ich das vereinbart mit meinen regenerativen Kapazitäten? Und ja, also wie bringt mir das dann langfristig den Progress? Ich finde, es gibt relativ ausgewählte Leute, die das ganz gut gecheckt haben. Würde sagen, du bist auf jeden Fall einer davon. Schauen wir mal. Aber so in der Arbeit, die wir jetzt gemeinsam haben, sowohl in Coach-Trainee-Beziehung als auch in unserer Education Skill Meeting Work, finde ich, bist du schon einer, der das ganz gut greifbar macht. Vielleicht sollten wir mal ein Mentorship anbieten. ja, deshalb bin ich da ich ja sehr positiv gestimmt und natürlich kann ich dir folgen, um die Ursprungsfrage zu beantworten.
Ja, also das, genau, von da aus kann man das natürlich noch viel komplizierter machen. Also die Frage ist dann vielleicht, gibt es nur einen Technikübertrag, der nicht da ist, dass die Technik am Secondary super ist? Vielleicht auch noch bei den Triples am Primary und beim Topset kracht sie dann ein? Oder bei den Sechsern ist sie super, beim Triple kommt sie nicht an? Oder ist es wirklich ein Intensity-Problem, dass sich dann alles sehr, sehr schwer anfühlt, aber die Technik sich gut anfühlt? Und daraus kann man halt viele Rückschlüsse übers Ausschlussverfahren treffen. Wichtig noch zu sagen ist, der Secondary Day oder Tertiary Day, der muss nicht Progress machen, solange die anderen Enden der Kette quasi Fortschritt machen, weil das kann einfach auch den Fortschritt von den leichten Sätzen übertünchen, sage ich mal, durch Ermüdung. Aber unser Ziel ist ja, solange sich der Primary voranbewegt, müssen die Backoffs nicht unbedingt stärker werden. Irgendwann müssen sie es, nämlich wenn irgendwann das Single nicht mehr vorangeht, dann muss man sich wirklich fragen, okay, wie schaffen wir es jetzt, diese darunterliegende Intensitätsstufe voranzubringen? Aber genau, das würde ich nur mal adden. Und wir werden das so ein bisschen weiter aufdröseln, weil was natürlich immer dranhängt, ist halt großes Athletenfeedback. Geht ja nicht nur um die Leistung, sondern auch, wie fühlen sich die Tage an? Fühlen sich die stark an? Fühlt sich die Technik gut an? Ja, das wird gerade noch ein spannendes Thema, glaube ich.
Ja, ja, Feedback generell. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, wie gut du deine Leute eingenordet hast. Bei mir sind jetzt einige neue Leute dazugekommen, bei denen man so diese Educational Work noch machen muss, ja, wo du dann sagst, hier, guck mal, also reicht nicht nur, die Videos zu schicken, sag mir gerne nochmal ein, zwei Takte dazu. Aber ja, insgesamt bewegt sich das in eine sehr gute Richtung, aber dann, wie gesagt, auch die Frage, wie deutest du das Feedback, was bringt dir das, was sagt das tatsächlich über deine Trainingsplanung aus und was gibt dir das für Impulse, für mögliche Änderungen? In welchem Ausmaß solltest du die Änderungen fassen? Ich finde, du hast es eigentlich gerade ganz gut erklärt, dass sie halt immer recht kleinschrittig sein sollten. Ich denke, das ist auch Common Sense. Ich denke aber auch, dass sich sehr viele Coaches, und ich nehme mich da nicht raus, auch mal sehr impulsiv dazu verleiten lassen, zu viel zu ändern. Und dann halt von, naja, eigentlich müssten wir nur mal den Secondary Day ein bisschen schwerer machen und statt Sechser Fünfer machen und die ein bisschen intensiver wir müssen alles komplett neu machen. Also wir tauschen die Übung aus und legen den Secondary-Tag woanders hin und so. Dass man erstmal das eine macht, abwartet, bringt es was und dann das nächste möglicherweise. Ja, ich denke, das ist immer relativ verlockend, da sehr viel zu ändern, auch gerade wenn man viel Input bekommen hat und möchte da nur mal den Appell an alle richten, dass man da geduldig bleibt, also sowohl auf der Coaching- als auch auf der Trainee-Seite und die kleinen Veränderungen zulässt und da sich auch auf längerfristige Anpassungen einlassen kann.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nach diesem, das meinte ich auch vorhin mit diesen Geheimtipps, nach dem einen Rep-Range, nach der einen Kombination von Variationen in einer hohen Rep-Range mit dem Topsatz und das und das. Also ist gar nicht so wichtig, was man genau macht, sondern eher, dass man ein System hat, das zulässt, dass man in die richtige Richtung kommt, egal wie extrem die dann mitunter aussehen kann. Und wenn man so ein System hat und das aber auch stringent verfolgt, da sehe ich jetzt mich noch in der Pflicht und deswegen habe ich das ja auch ausgearbeitet und will das auch noch mehr ausarbeiten, dass man entsprechend auch, um zur richtigen Lösung zu kommen, die richtigen Fragen stellt. Ich denke, das ist super wichtig und dann kann man auch ganz klar dem Athleten kommunizieren, weil ja, ich habe das Problem, dass Leute mir mitunter, das spreche ich natürlich auch immer an, Shoutouts geht raus an meine Leute, die dann immer eher dazu neigen zu sagen, war gut, war schlecht, Deadlift war gut, Squat war schlecht und Bank war richtig gut. Und dann denke ich mir immer, ja, gut, schlecht, ich sehe das auch an der API, aber sag mir doch mal, wie schwer war das Gewicht beim Rausheben? Wie hat sich die Technik gut eingegroovt gefühlt? Ist dir aufgefallen, dass die Warm-Ups alle gut liefen, aber dann hat man schon Intensität, war es halt problematisch oder dann konntest du die Technik nicht mehr halten? Sowas sind halt dann immer sehr interessante Beobachtungen, woran man das Programm dann anpassen kann. Und jetzt wiederum, ne, da will ich mich auch mehr in die Verantwortung nehmen, nicht mehr zu viel generelle Pläne auszuprobieren oder Templates oder Puzzlestücke, sondern mehr zu vertrauen und mehr meine Fähigkeit verbessern, mit kleinen Schritten, wie du sagst, das immer mehr zu optimieren, Sachen auszuschließen, um zum Ziel zu kommen. Und ich finde, deine Bank war da auch ein sehr gutes Konzept, wo wir dann, das Tolle ist ja auch, man hat Probleme, wo man immer die Gelegenheit probiert, bekommt mal was ganz Neues auszuprobieren. Nämlich Verletzungen oder ja, Zeitprobleme. Dann verschieben sich auf einmal Tage näher aneinander oder man kann vielleicht einmal nur noch halb so viel Volumen machen und auf einmal läuft es aber viel besser, komisch. Oder man macht einen Deload und auf einmal nach dem Deload gehen alle Lifts durch die Decke. Dann sind das natürlich immer Informationen, die man mitnehmen kann. Oder man muss Variationen ausprobieren, weil irgendeine Verletzungseinschränkung da ist und kann da wieder was Cooles erfahren. Das heißt, Gelegenheit gibt's genug. Und wenn die nicht da ist, sollte man, finde ich, glaube ich, mehr sein Skill schulen, das Programm so aufzubauen und dann auch so zu agieren, dass man eher lernt, diesen kleinen Anpassungen immer das mehr fein zu tweaken und zum Ziel zu kommen.
Und im Anschluss an das reine Programming stellt sich dann auch immer noch die Frage nach, welche biomechanischen, anatomischen Technik-Inputs bringen da was. Du sprichst ja von Verletzungen und Gelegenheiten, die sich da auftun. Gibt uns ja dann auch nochmal, und da hoffe ich natürlich auch sehr auf das Mentorship, ein paar Lösungsansätze zu bekommen. Da müssen wir dann den Übergang finden zu, welche Rehab- und Prehab-Übungen sollte man für die einzelne Person, aber vielleicht auch im Allgemeinen in Programme einbauen. Also was sind sehr häufige, ich sag einfach mal, Issues, mit denen man im Powerlifting konfrontiert ist? Wie kann man die bestenfalls irgendwie präventieren? Und wie baut man dann insgesamt das Programm darum auf oder baut das in ein bestehendes Programm ein? Da bin ich sehr, also habe ich Ansprüche, muss ich sagen. Das ist das, was mir, glaube ich, so ein bisschen fehlt in der Trainingsplanung. Und was die Bank angeht, was wir jetzt ja quasi akut hatten und haben, da bin ich tatsächlich zufriedener, als ich dachte, muss ich sagen. Also ich hatte, als es losging und das Handgelenk sich so gemeldet hat, dachte ich mir so, boah, scheiße, also jetzt hast du schon eine Bank, die gerade so ein bisschen descending ist und jetzt kommt das noch dazu. Es wird ja alles nur noch beschissener und der Outcome von der ganzen Sache war dann, das weiß man ja als Coach eigentlich auch, dass es insgesamt besser geworden ist. Also ich hatte viel Möglichkeit, viel Gelegenheit, an meiner Technik zu arbeiten, an meiner Bank, an meinem Bank-Approach zu arbeiten und die Volumensätze haben jetzt quasi, würde sagen, PR'd. Das ist schon nicht schlecht, ja.
Und das mit dreimal die Woche nur Bankdrücken.
Genau.
Es gibt ja auch diesen einen Spruch, es gibt keine, there's no failure, there are just informations oder so ähnlich.
No bad days, just data. Ganz,
ja, oder just data, genau. Also, dass man, zumindest wenn man stringent so ein System auch verfolgt, finde ich es halt immer cool, dass man immer was draus lernt. Und manchmal ist es ein langwieriger Ausschlussprozess, aber irgendwann kommt man dann halt an, was funktioniert. Und wenn man da ist und wieder ein neues Problem hat, dann kann man auch schon kategorisch ausschließen, die vier Sachen haben wir schon probiert, die funktionieren nicht. So, das ist nicht das Problem. Und das gibt einem vor allen Dingen dann auch langfristig, wenn man halt länger im Coaching ist, eine gewisse Sicherheit. Und man muss dann nicht random gucken und probieren, sondern man hat schon systematisch vor allen Dingen Sachen probiert und ausgeschlossen. Ja, und so sind wir ja auch bei deiner Bank. Eigentlich der Regress kam ja erst, weil wir was Neues probiert hatten, was halt wirklich offensichtlich gar nicht funktioniert hat. Und danach kam nochmal die Verletzung oder die einfach Überlastung im Handgelenk, wo wir jetzt auch wissen, okay, wir müssen in dem Bereich gar nicht mehr gucken. Und jetzt habe ich ja auch ein bisschen neue Datenauswertung. Die hat es dann auch nochmal, das, was wir so ein bisschen gemerkt haben oder was vielleicht auch so ein Gefühl war und so, hey, irgendwie funktioniert das gar nicht, nochmal in einem richtig linearen Verhältnis quasi gezeigt. Also desto bei dir war es Intensität, dass quasi dein Volumen nicht nur nicht negativ korreliert, aber quasi kaum ein Verhältnis hat zu deiner Bankleistung, sowohl in den Backoffs als auch in dem Topsatz. Aber bei der Intensität, wenn man das dann halt so in bestimmte, ich sag jetzt mal, die Durchschnittsintensität in so 2% Cluster ordnet und die nebeneinander packt und dann guckt, wie viel Progress haben wir gemacht, wenn wir uns in dem jeweiligen Prozentbereich bewegen, dann sieht man halt so ein richtig schönes, lineares Relationship, wo man sieht, okay, desto mehr wir machen, kriegen wir eigentlich immer mehr raus. Und dass bei dir so Intensity der Main Driver ist und dann eher die Kunst, okay, wie ordnen wir das jetzt sinnvoll an, dass du das auch recovern kannst, aber wo man merkt, wir müssen hier nicht rumpimmeln mit Fünfern und an dem anderen Tag Siebenern. Wir müssen hier schon schwere Gewichte bewegen, weil das ansonsten einfach nicht ankommt. Und das wissen wir jetzt einfach, ne? Aber das weiß man halt natürlich erst, wenn man mal andere Sachen ausprobiert hat. Und manchmal zeigt einem das auch genau die richtige Richtung, die dann halt einfach genau in der anderen Richtung liegt. Ja. Und ja, bin ich gespannt, was wir da jetzt weiter rausholen können. Und das Gute ist, dass wir jetzt auch Gelegenheit haben, wenn ich vergleiche, so die ersten Blöcke haben wir sau viel gemacht, ne? Also nicht nur an Volumen, auch an Sätzen, und dass wir jetzt mal einen Punkt haben, oh, wir machen hier Fortschritt und machen jetzt nicht die Hälfte, aber schon deutlich weniger, und dass man darauf dann eher aufbauen kann, das ist schon sehr viel wert.
Ja, man muss die richtigen Sachen machen und davon genug, und dann wird es funktionieren. Und wenn ihr da draußen jetzt auch die richtige Sache machen wollt, dann meldet euch für unsere Coaching-Wartelisten an. First come, first serve. Bei mir wird wahrscheinlich so nach den LMs nochmal Kapazitäten frei. Wer sich zuerst auf der Warteliste einträgt, wird auch zuerst drangenommen. Ich denke, bei dir ist ja genauso. Also meldet euch bei uns auf Instagram. Handles habe ich am Anfang schon gesagt, findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, nochmal kleiner Aufruf. Denkt an Pläne und an Technik-Check-Videos, schickt ihr uns auch auf Instagram, am besten als Google Drive oder Dropbox-Link, und dann
oder
freuen
YouTube
wir uns.
Oder so.
Oder ja. YouTube, ja, stimmt, genau. YouTube auch eine super Sache. Und dann freuen wir uns auf die 100. Folge, die ihr sowohl Audio als auch Video genießen dürft. Aber erstmal bis nächste Woche, vielleicht sogar mit einer kleinen Überraschung. Und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.